Das ist ja ihr Job, ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut.
Erster FC Köln. Der Podcast.
Gott, 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 Limit! Limit!
Ein neuer Monat, eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen beim ersten FC Köln. Hier ist wieder Nicolas Verhoeven für euch und mir gegenüber sitzt ein besonderer Gast, wo ich mich sehr freue, dass er sich die Zeit genommen hat. Ehemaliger Bundesliga- und FC-Profi mit weit über 250 Profispielen und auch einem Portfolio von coolen Vereinen, wie ich finde, wollen wir gleich drüber sprechen. Aber ich freue mich vor allem, weil er eine kölsche Jung ist, in Köln geboren und insgesamt 16 Jahre den Geißbock auf der Brust getragen hat. Christian Clemens ist bei mir, grüß dich.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Hat der endlich geklappt jetzt und ja, lass uns loslegen.
Freue mich, dass du zu deiner zweiten Heimat zum Geißbockheim vorbeigekommen bist.
Ja, den Weg habe ich noch gefunden, ohne Navi.
Wir hätten uns auch keine bessere Folgennummer ausdenken können. Ist die Folge 27 und das ist ja deine erste Profi-Nummer gewesen, stimmt, mit genau. Der du hier groß geworden bist. Wir wollen ein bisschen über deinen Werdegang quatschen. Du hast eine bewegte Karriere, hast selber von einer wilden Zeit gesprochen nach dem Karriereende. Mit Höhen, Tiefen, auch Verletzungen, aber vor allen Dingen auch dem Sprung von Liga 2 auf die ganz, ganz große Fußballbühne. Bevor wir das alles machen, gibt's ein Warm-up mit der Startelf. Das ist folgende. Das war mal die schnelle Rubrik mit 11 Entweder-Oder-Fragen, ist mittlerweile gerne mal die eine oder andere Frage mehr und vor allen Dingen auch nicht mehr allzu schnell, weil man dann doch immer so ins Quatschen gerät. Mhm. Können wir also gerne nutzen. Dennoch bleiben wir bei Entweder-Oder und starten mit Christian oder Krille.
Krille.
27 oder 11?
Dann 27.
Die 11 war deine Nummer in der Zeit genau. Beim FC Schalke. 27 oder 17?
17, ganz klar.
Fitnesstraining oder Taktiktafel?
Fitnesstraining.
Fitnesstraining oder Mannschaftstraining?
Boah. Ja, jetzt Fitnesstraining.
Mittlerweile bist du ja echt, oder schon während deiner aktiven Karriere bist du ja immer mehr zum Pumper geworden. Mhm. Ist das wirklich Gewichte stemmen? Machst du da so Calisthenics oder in welche Richtung geht das bei dir? Bist du ein Allrounder?
Ja, da führe ich jetzt mal weiter aus. Vielleicht in der Karriere, aktiven Fußballkarriere gezwungenermaßen öfters im Gym gewesen durch Verletzungen. Teilweise falsch trainiert sogar, was ich danach dann gemerkt habe. Aber jetzt inzwischen ein, wie sagt man es heute so schön, Hybrid-Athlet. Mache wirklich alles gerne, spiele Paddle, gehe ins Gym. Spiele ja noch ein bisschen Fußball in der Halle. Also da versuche ich so viel mitzunehmen, wie es geht. Weil ich jetzt im Moment die Zeit habe und es mir einfach Spaß macht, mich zu bewegen, fit zu sein. Und genau. Aber früher in der Karriere des Öfteren leider falsch trainiert, falsch beraten worden. Vielleicht auch deswegen des Öfteren verletzt gewesen, Muskelverletzungen gehabt, aber ja, daraus gelernt und ich hoffe, ich kann das der neuen Generation dann mitgeben.
Weil du die Halle gerade ansprichst, du zockst mittlerweile in der Icon League, initiiert von Toni Kroos. Wie unterscheidet sich dieser Fußball von dem 11 gegen 11 draußen?
Ja, überall, glaube ich. Massiv wahrscheinlich. Ja, natürlich. Du hast keine weiten Wege, du bist nur mit 4-5 Mann auf dem Platz. Was jetzt intensiver ist, sei dahingestellt. Icon League 4 gegen 4, man kennt es aus dem Training. Wenn man dann 4 gegen 4 spielt, ist es sehr intensiv. Aber ich glaube, jetzt, wenn du im 4 gegen 4 gut bist, ein geiler Zocker bist, das heißt nicht, dass du automatisch ein guter Spieler im 11 gegen 11 bist, andersrum genauso. Ich glaube, die größten Dinge, die sich unterscheiden, sind halt von der Laufdistanz, Intensität. Ja, ist halt eine andere Intensität. In der Halle ist die Zeit schneller vorbei, aber du bist trotzdem ja die ganze Zeit in Bewegung. Wir spielen ja auch mit Bande, der Ball ist selten im Aus. Kannst halt öfters wechseln. In der Bundesliga darfst du nur einmal, beziehungsweise wenn du raus bist, bist du raus, kannst nicht nochmal rein. Aber ja, ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, wenn ich ehrlich bin, aber es ist schon intensiv und es macht halt unheimlich Spaß, gerade perfektes Timing gewesen für mich, nachdem ich meine Karriere im 11 gegen 11 beendet habe, sofort in die Icon League gewechselt und ja, kann da meinem meiner Liebe, dem Fußball immer noch nachgehen und es macht unheimlich viel Spaß.
Du warst ja klassisch, so wie ich dich vor allen Dingen vor Augen habe, immer rechts außen. Sehr, 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 sehr viel Tempo. Das geht ja jetzt in der Halle so ein bisschen verloren. Was ist da jetzt so deine Position? Bist du mehr ins Zentrum gerückt oder vielleicht sogar Stoßstürmer, Knipser geworden?
Nee, da spiele ich tatsächlich auf der linken Seite hauptsächlich, weil da der Weg dann zum Tor, wenn man nach innen zieht, kürzer ist. Ja, hab, glaube ich, gut gescored auch mit Assists und Toren. Haben auch eine geile Mannschaft zusammen. Konnte dem Simon Terodde auch den einen oder anderen letzte Saison auflegen, was ich auch beim FC das ein oder andere Mal gemacht habe. Aber ja, meine Schnelligkeit, die kommt in der Halle ein bisschen weniger zur Geltung. Aber Fußball spielen konnte ich ja trotzdem mal ein bisschen.
Simon habe ich auch schon für den Podcast angefragt. Der ghostet mich bisher. Vielleicht kannst du da ja mal deine Kontakte spielen lassen.
Oh, mach ich. Versprochen.
Sehr gut. Gehen wir wieder zurück zur Startelf. Ich habe für dich die Frage vorbereitet, erster FC Düren oder erster FC Köln?
Ja, erster FC Köln.
Relativ einfach zu beantworten. Ja. Polnische Extraklasa oder Poldis Baller League?
Poldis Baller League.
Hast ja auch schon 3 Spiele gemacht.
Genau.
Doppelpass oder 1-gegen-1?
Doppelpass.
Deine Frisur 9 mm komplett oder lieber kleiner Seitenscheitel?
So wie jetzt.
Schön mit der Maschine.
Genau, ganz einfach.
Zwischendurch gab es ja mal so einen kleinen Kamm oben oder auch mal ein bisschen was länger.
Ja, Jugendsünden. Ja. Also so wie es jetzt ist, hätte ich es gerne die ganze Karriere durchgezogen.
Aber so bist du ja auch gestartet damals dann mit 19.
Ja, aber da war es so ähnlich, nur nicht mit Schnitt, sondern einfach nur wie so ein Pilzkopf tatsächlich. Ohne Übergang, einfach nur Haare kurz mit der Maschine. Das ist jetzt doch ein bisschen anders.
Mittlerweile gehst du zum Friseur oder kannst du selber machen?
Nee, Friseur.
Darf schon der kleine Sohnemann ran?
Nee, das noch nicht. Nee.
Zum Frühstück Proteinmüsli oder ein Burger mit Pommes?
Proteinmüsli.
Aufstieg 2019 oder Einzug in den Europapokal 2017?
Boah, Einzug in den Europapokal 2017.
Und die letzte der Startelf ist Europa League oder Champions League?
Champions League.
Hast beides gespielt, auf all das schon angesprochen, wollen wir zurückblicken, aber wir fangen mal beim Anfang an. Du bist eine geborene Kölner, hat man ja auch nicht alle Tage, dass man dann sogar für seinen Heimatverein spielen darf und die ersten Schritte beim SC Weiler Volkhofen.
Genau.
Wo du auch aufgewachsen bist. Gab es bei dir von Anfang an Fußball? War das Thema klar oder hast du noch ein paar andere Sportarten in der Vita gehabt?
Ja, also wenn man meinen Eltern glauben mag, dann war von Anfang an klar, dass ich Fußball spielen werde, Fußball spielen will. Sobald ich laufen konnte, gegen den Ball getreten. Hatte dann aber tatsächlich mal eine Phase, ich glaube, da war ich 12 oder 13. Da habe ich mal 2 Wochen Basketball gespielt, im Basketballverein. Aber dann war direkt klar, nee, komm, ich bleib beim Fußball. Und ja, hat sich dann, glaube ich, ausgezahlt.
Bist dem Talent nachgegangen. War die Basketballphase, die 2 Wochen, war das schon während der FC-Zeit sogar?
Ja, genau.
Okay, weil du bist ja zur U11, zum FC genau. gekommen, wenn ich es richtig erinnere.
Ja.
Was ja schon auch recht früh ist.
Ja.
Gerade war meine Theorie, vielleicht waren dir dann diese Profi-Strukturen oder sagen wir mal diese NLZ-Strukturen schon zu viel, dass du sagst, boah, ich habe jeden Tag Fußball, war das vielleicht deswegen mal ein Test, ob es was anderes, Hobbymäßigeres gibt?
Ja, kann sein. Ich weiß aber auch gar nicht, wie es früher war. Ich glaube, das ist heute alles ein bisschen strenger geworden, dass man da viel mehr darauf achten muss, was man macht, was man tut. Gerade als Kind finde ich das immer ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin. Man sollte auch noch Kind sein. So war es bei mir, glaube ich, früher nicht, aber ich wollte einfach, glaube ich, mal was anderes testen und ja, ist durchgefallen und bin dann beim Fußball geblieben.
Der Wechsel von Weiler dann zum FC, wie krass kann ich mir das für so einen 10-11-Jährigen vorstellen? War das eine Riesensache oder hast du das irgendwie mit so einer kindlichen Leichtigkeit einfach erstmal angenommen?
Boah, schon so lange her, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Okay. Ich weiß nur, dass es auf dem Schulturnier war. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, wo die Scouts mich dann entdeckt haben, zum Training eingeladen haben und direkt von mir überzeugt waren. Und genau, seit der U11 dann im NLZ hier beim 1. FC Köln gespielt.
An das Probetraining noch irgendwelche Erinnerungen? Massive Nervosität oder sowas?
Gar nichts. Nee, gar nichts.
Ja. Ich war ein Probetraining beim FC und bin danach abgelehnt worden, also bei mir hat es nicht gereicht.
Okay.
Aber es scheiterte schon auch am Hochhalten, also die erste Übung war einfach Hochhalten und das konnte ich noch nie und da habe ich keine 15 geschafft. Ich glaube, da war ich im Prinzip nach Minute 5 schon aussortiert.
Das ist ärgerlich. Nee, aber ich kann mich wirklich gar nicht dran erinnern. Ja, müsste ich vielleicht mal zu Hause nachfragen, aber
woran du dich vielleicht erinnern kannst, man sagt ja so gerne, ich habe schon in der Bettwäsche vom FC geschlafen. Du warst wirklich schon immer FC-Fan. Weißt du noch, wie du so das erste Mal in Berührung mit dem FC gekommen bist?
Ja, ich glaube, es war auch schon vor der Zeit, wo ich dann hier angefangen habe zu spielen. Das alte Müngersdorfer Stadion noch, das kenne ich auch, da war ich auch drin als Zuschauer. Ja, aber mit wie vielen Jahren es jetzt war, das kann ich auch nicht. Das kann ich auch nicht
ist
sagen.
Auch nicht so wichtig, ich bin eh nicht so ein Zahlenmensch, aber vielleicht hast du ja eine prägende Erinnerung an das Stadion. Irgendein Spieler, irgendeine Bratwurst.
Tatsächlich auch nicht, ne.
Letzte Folge waren Lugatti und Nein zu Gast, habe ich dir gerade schon erzählt, Rapper. Und seine erste Erinnerung von Lugatti, von Luca, liebe Grüße, war, dass sein Vater im Stadion einen Zaubertrick gemacht hat. Also so okay. Die erste FC-Erinnerung war bei ihm gar nicht unbedingt mit dem Fußball verbunden.
Nee, da wüsste ich jetzt auch nichts.
Alles weg. Aber in FC-Bettwäsche geschlafen lassen wir.
Das weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube, die gibt es auch immer noch. Die liegt zu Hause auch noch bei meiner Mutter im Keller.
Es ist natürlich die wichtige Frage. Du bist mittlerweile zweifacher Vater. Auch beide FC-Fan. Ich habe schon gesehen, der Sohnemann war schon mit Clement 17-Trikot im Stadion zu Gast.
Ja, ich versuche sie da jetzt so langsam reinzukriegen. Der Große war jetzt schon ein paar Mal mit, die Kleine noch nicht. Aber natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, dann ein ganzes Spiel zu gucken, aber es wird immer besser und ich werde ihn öfters mitnehmen.
Das klingt hervorragend. Lass uns wieder zu deiner Jugendzeit hier beim FC schauen. Das ist ja schon echt dann, ich habe eben spaßeshalber ein zweites Zuhause gesagt, aber de facto hast du ja wahrscheinlich nahezu jeden Tag hier verbracht. Gibt es da irgendwelche Personen oder Momente, die bis heute prägend sind, wo du weißt, ey, das war so wie mein Zuhause?
Ja, man muss erstmal sagen, es hat sich nicht ganz so viel geändert.
Das sagen alle, ja.
Ich war noch hier mit dem Aschenplatz. Das ist vielleicht das Einzige, was sich da geändert, da wo jetzt der große Kunstrasen ist. Aber ja, was das Drumherum angeht, hat sich nicht viel geändert. Ich glaube, die Kabinen unten sind jetzt mal neu gemacht worden. Ein neuer Kraftraum.
Ja.
Wurde auch Zeit. Aber nee, ich habe schon ein paar prägende Personen hier gehabt. Schorsch Winkelhoch, Rolf Herings. Zum Beispiel mein damaliger U15-Trainer Oliver Heidmann hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt. Frank Schäfer, das sind so die Namen, die mir jetzt spontan einfallen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Aber ja, das waren so die Personen, glaube ich, wo ich sehr, sehr dankbar sein muss, wo ich sehr dankbar bin, dass es die gegeben hat und mich da auch auf dem Weg begleitet haben.
Immer schon rechts außen gewesen oder gab es da eine Entwicklung?
Großfeld habe ich tatsächlich schon alles gespielt. Auch links außen, mal im Zentrum, Abwehr sogar schon, rechter Verteidiger. Das Einzige war, glaube ich, Innenverteidiger, Torwart und klassische Neun. So, das sind die Positionen, die ich nie bekleidet habe, zum Glück. Aber nee, sonst habe ich alles gespielt, ja.
Ich habe zuletzt nochmal das A-Jugend-FVM-Pokalfinale gesehen, wo du mitgespielt hast.
Ach krass, gegen Leverkusen, ne?
Gegen Leverkusen, ganz genau. Gibt's immer noch bei YouTube. Da wird man ein bisschen nostalgisch. Krass.
Mit Marc Uth, kann das
Marc
sagen?
Marc Uth knipst, Timo Horn steht im Tor.
Ach krass.
Ich habe mich in dem Zuge gefragt, also das klingt erstmal nach einer richtig guten A-Jugendmannschaft, würde ich sagen. Ja,
doch, auf jeden Fall.
Hast du noch so ein paar Namen, die es mittlerweile auch in den Profifußball geschafft haben? Oder waren das so
war's. Drei? Okay. Ja, also beim FC jetzt.
Ja.
Nee, sonst fällt mir da keiner ein.
Selbst in den U-Nationalmannschaften, ich habe ein Interview auch von dir gestern noch gesehen, bei Kilian Jonas, wo du drüber gesprochen hast, du warst ja auch U-Nationalspieler in mehreren Jahrgängen und selbst da hast du gesagt, gab es Spieler, wo du meintest, boah, der packt's, Riesentalent, auffällig gut und davon schaffen es dann doch viele nicht und tauchen ab. Hast du da eine Idee, warum hat es bei dir geklappt? Was braucht es, um Profifußballer zu werden?
Boah, ja, ich glaube, wenn ich sage, harte Arbeit schlägt Talent, kann ich bei mir so bestätigen. Ich war nie das größte Talent, klar konnte ich Fußball spielen, ich wusste, wie es geht, aber hast du ja gerade schon richtig gesagt, da gab es weitaus talentiertere Spieler, gerade in den Jahren 16, 17, 18, 19 Jahre. Aber das ist halt nicht alles. Ich glaube, früher war es schon noch mal ein bisschen anders. Jetzt ist die Durchlässigkeit von den U-Nationalmannschaften, glaube ich, ein bisschen größer, weil die halt auch teilweise sehr, sehr gut ausgebildet werden und besser ausgebildet werden als früher vielleicht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, ohne Arbeit, ohne Schweiß, ohne Fleiß wird es nichts. Ich glaube, wenn man jetzt auch so einen Florian Wirtz sieht, einen Jamal Musiala, was ich da so mitkriege, wie die ackern, wie die arbeiten, während dem Spiel, nach dem Spiel, im Training. Ja, so muss es sein. Sonst wird man das Ziel nicht erreichen. Ich glaube, das beste Beispiel ist auch Cristiano Ronaldo.
Ja.
Also, der ruht sich auch nicht aus. Ne? Der ist auch noch jetzt immer am Arbeiten. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Der wichtigste und natürlich der Kopf. Wenn du da mal ein Spiel machst, das darf dir nicht zu Kopf wachsen. Du musst trotzdem bescheiden bleiben, auf dem Boden bleiben, wissen, wo du herkommst. Und ja, einfach versuchen, die Leistung Tag zu Tag zu bestätigen. Und man muss auch teilweise Glück haben, ne? Dass dann mal einer verletzt ist von den Stammspielern, du dann reingeschmissen wirst, ein gutes Spiel machst und dann, ja, wie gerade gesagt, das dann versuchen zu bestätigen von Tag zu Tag.
Ich habe gerade schon gesagt, dass ich beim FC nach einem Probetraining aussortiert wurde. Dennoch, als der Anruf kam, dass ich mal vorbeikommen darf, das hat mir 3 Tage gute Laune beschert. Mhm. Kannst du dich noch an den Anruf vom DFB erinnern, als du das erste Mal für die Nationalmannschaft auflaufen durftest?
Ja, ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wer angerufen hat, aber an den Moment kann ich mich schon erinnern, war ein besonderer Moment, definitiv. In der U15 auch direkt, ist ja, glaube ich, die erste Jugendnationalmannschaft, ne, genau. Und ja, klar, sich dann mit den Besten zu messen in dem Jahrgang, sei es im Training oder dann gegen andere Nationen zu spielen, war natürlich ein Riesenhighlight, definitiv.
Dein Sprung zu den Profis dann mit 19, direkt nach der A-Jugend, weiß ich, ob man da schon kometenhaft sagen kann, aber das schafft jetzt auch nicht jeder, weil du warst einmal im Kader nominiert,
ja,
und hast dann direkt Startelf gespielt, mhm, für die Profis und dann auch die Saison, ist jetzt nicht ein One-Hit-Wonder gewesen, sondern 27 Spiele gemacht, mhm, in der Saison. Das ist ja schon außerordentlich. Inwiefern war das so abzusehen oder hat dich das vielleicht sogar selber überrascht, dass du direkt eine feste Größe warst?
Boah, weder noch. Also ich war überrascht, als ich auf einmal in der Startelf stand. Das auf jeden Fall. Aber ja, ich wusste vorher auch schon, was ich kann, was ich drauf habe. Ich glaube, ich habe meinen Spielstil auch nie irgendwie verändert. Ich war immer der geradlinige Spieler, immer der schnelle Spieler. Nicht, der da irgendwelche Faxen macht oder versucht, das Besondere zu machen. Ich glaube, ich habe immer mannschaftsdienlich gespielt. Ich glaube, das wurde mir dann auch hoch angesehen. Immer alles gegeben für die Mannschaft. Und ja, dass es dann so schnell ging und ich dann am Anfang so viele Spiele gemacht habe, damit rechnet, glaube ich, dann keiner. Aber ich war von mir überzeugt und der Trainer anscheinend auch. Und ja, hatten, glaube ich, auch eine relativ ordentliche Saison.
War die Nominierung am Tag selber quasi noch in der Kabine, hast du Bescheid bekommen oder war es auch schon einen Tag vorher?
Nee, es war tatsächlich, glaube ich, einen Tag vorher, ja.
Und wie war die Nacht?
Ja, ich glaube nicht so gut. Aber das Spiel war dafür super. Wir haben, glaube ich, auch, wir haben 1-0 gewonnen, also nicht, genau, glaube ich, sondern.
Ich habe das Datum nochmal rausgesucht. 12.09.2010. Genau. Ja. 1-0 gegen Pauli, man kann schlechter starten in die Profikarriere.
Definitiv. Ja, ich glaube, Thomas Kessler stand da sogar im Tor. Ja.
Müsste ich nachschauen.
Ja, doch, ich meine schon. Ja, auch mit Turban dann direkt gespielt, Platzwunde am Kopf gehabt, dann ganz Adrenalin, die Fans haben dich gefeiert. Ich glaube, das war dann auch mal so ein Push in dem Stadion dann vor 50.000. Ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, das ja, ist kein Selbstläufer dann, aber du läufst dann schon nochmal einen Ticken schneller, einen Ticken mehr. Gerade mit 19 dann und ja, es ging ja dann auch erfolgreich weiter für mich.
Denkst du noch oft zurück an dieses Debüt? Ist das was immer, so ein Film, der immer wieder aufploppt?
Ich denke gerne dran, auf jeden Fall. Eher dann vielleicht schon mal mein erstes Tor. Das ist mir ein bisschen klarer noch vor Augen. Aber ja, natürlich, erstes Spiel ist was Besonderes.
Dann erzähl vom ersten Tor.
Eintracht Frankfurt, 1-0 gewonnen auch. Mit meinem starken Linken. Aber ja, es war auch sensationell. Habe auch noch meinen Torjubel vor Augen, wie ich auf den Knien dann zur Eckfahne gerutscht bin, vor der Südkurve. Hätte es, glaube ich, auch keinen besseren Moment geben können.
Klingt wie aus dem Lehrbuch. Du hast viele besondere Jahre auch in Köln mitbekommen. Nach dieser Debütsaison habe ich auch nochmal in den Kader geschaut. Das war so eine Zeit, wo der FC Kohle in die Hand genommen hat, auch um hier was Großes aufzubauen. Ja. Ich nenne mal Lukas Podolski, mit dem du zusammengespielt hast, Martin Lanich, aber vor allen Dingen natürlich unser portugiesisches Dreamteam, Petit und Manich. Ja. Was war so deine Rolle? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Mannschaftsgefüge. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, auch eine gewisse Hierarchie, die da geherrscht hat, oder? Mhm.
Ja, also definitiv. Ich glaube, es gibt es heutzutage auch nicht mehr so krass, dass die Hierarchie dann so unterschiedlich aufgeteilt war. Das war früher schon ein bisschen was anderes. Aber ich hatte nie Probleme. Alle kamen klar mit mir. Ich war auch also nie ein Typ, der da irgendwie Probleme gemacht hat. Von meinem Charakter hätte ich das gar nicht machen können. Habe immer Gas gegeben, wie ich ja eben schon gesagt habe. Und das haben die älteren Spieler und die Stars dann auch anerkannt. Und ich hatte nie irgendwie einen Berührungspunkt, der negativ war mit genannten Spielern, sondern eher noch die Unterstützung von denen gespürt. Mhm. Auch im Farid Mondragon.
Natürlich
war
auch.
So ein, ja, Papa so ein schon fast Ziehpapa, dann. Ja. Genau. Die haben mich gepusht. Alles andere, wenn ich da jetzt was sagen würde, wäre gelogen. Also die haben mir geholfen. Auch ein Podolski war immer korrekt zu mir. Und von denen konnte ich natürlich dann noch einiges lernen.
Hundertprozentig. Hast du da vielleicht eine spezielle Situation vor Augen, wo dich einer mal zur Seite genommen hat und dir ein paar Worte mitgegeben hat?
Nee.
Gar nichts. Nee. Alles gelöscht.
Ja, das geht bei mir schnell tatsächlich. Ja.
Da komme ich später auch noch drauf zurück, dass das Fußball natürlich sehr, sehr schnelllebig ist. Aber lass uns darüber gleich gerne sprechen. Ich weiß aber auch, in dem Interview hast du gesagt, dass es gerade mit diesen Führungsspielern auch mal zwischendurch geknallt hat. Offensichtlich nicht zwischen dir und denen. Mhm. Aber was meinst du damit, dass es mal geknallt hat?
Ja, da wurdest du einfach mal umgewichst im Training. Ja, klar, wenn du da irgendwie einen Tunnel versucht hast gegen so einen älteren Spieler, das hast du dann zu spüren bekommen. Also ich habe es nie versucht. Deswegen war es bei mir auch immer ein bisschen ruhiger. Aber da kann ich mich schon noch an den einen oder anderen erinnern, wo es da mal geknallt hat.
Ist das noch eine Zeit gewesen? Also hat man da Christian Clemens am Schuhputzbecken auch noch gesehen oder am Bälle aufpumpen?
Ja, das kann ich vielleicht auch nochmal gerade rücken. Schuhputzen mussten die jungen Spieler nie. Aber jetzt, okay, wenn es so um Bälle tragen, Bälle aufräumen am Training, Tor tragen, das ist ja heutzutage, also jetzt bei meinen letzten Stationen, wo es dann alle zusammen gemacht haben, auch die älteren Spieler, aber früher, da warst du als junger Spieler 10 Minuten länger am Platz, weil du die Sachen schleppen musstest. So. Mhm. Fand ich auch völlig in Ordnung. So, warum soll jetzt so ein Podolski, wobei der war jetzt nicht so alt, aber hat natürlich ein anderes Standing gehabt, oder ein Petit oder Manisch mit, weiß ich, 30, 35 Jahren da Bälle einsammeln, Bälle schleppen, Tore tragen. Das ist dann schon meiner Meinung nach die Aufgabe von den jüngeren Spielern. Und so war es auch früher. So wurde es knallhart umgesetzt und das war auch völlig okay.
Gab es denn vielleicht sogar in der Mannschaft oder auch weit vorher noch ein gewisses Vorbild, dem du so nachgeeifert hast, irgendjemand?
Ich hatte ein Vorbild, passt nicht zu meiner Position, aber es war immer Steven Gerrard gewesen früher. Weil ich auch ein Liverpool-Fan bin, auch schon früher gewesen bin. Aber jetzt, nee, das ist eigentlich nur der Einzige, den ich da ja beobachtet habe. Ich mochte seinen Spielstil einfach, auch wenn es nichts mit meiner Position zu tun hatte, aber ihm habe ich einfach gerne zugeschaut.
Trikot von ihm auch gehabt?
Tatsächlich, ja.
Weißt du, ob das, was sein erstes Trikot war? War das das? Vielleicht abgesehen vom SC Weiler, das ist eine Standardfrage.
Nee, erste Trikot war vom SFC Köln.
Tatsache.
Ja, das auf jeden Fall. Ohne Rückennummer, ohne Namen. Aber das kam definitiv vom SFC Köln, ja.
Weißt du noch, hast du es geschenkt bekommen? Auf eigenem Wunsch gekauft sogar?
Nee, geschenkt bekommen, ja. Von Eltern, ja.
Gute Erziehung genossen.
Ja,
definitiv. Kann man sagen. Definitiv. Würde ich sagen. Dann bist du mit dem 1. FC Köln auch abgestiegen. 2012 hast dann aber noch auch eine sehr, sehr solide Zweitligasaison gespielt. Und dann habe ich es eben schon im Intro angekündigt. Ein junger, deutscher, talentierter Spieler, der sehr, sehr ordentlich performt. 11 Scorerpunkte waren es, glaube ich. 5 Tore, 6 Vorlagen in der Saison. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Hast du damals schon Berater oder hast du dich selber gekümmert?
Nee, Berater, ja.
Da hat wahrscheinlich auch schon mal in der Saison das Telefon öfter geklingelt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, es gab das eine oder andere Angebot auf jeden Fall. Habe mich dann letztendlich für Schalke entschieden. Und genau.
Darfst du verraten, wer da so alles angeklopft hat?
Also auf dem Schirm habe ich noch Freiburg, Bremen, Schalke war es.
Interne Quellen haben mir geflüstert, dass sich sogar die Konkurrenz vom Niederrhein sehr, sehr intensiv mit dir beschäftigt hat.
Ja, es gab auch mal ein Gespräch tatsächlich, einfach aus Respekt, aber ja, habe mich, ja, wie jeder weiß, dann doch dagegen entschieden, aus guten Gründen. Aber muss dazu sagen, mein Papa war großer Gladbach-Fan, der 2009 leider von uns gegangen ist. Deswegen habe ich mir das auch einfach mal angehört aus Respekt vor meinem Papa. Deswegen war es für mich klar, dass ich mir das auf jeden Fall anhören möchte. Gucken, was die vorhaben mit mir. Es war auch ein sehr, sehr, sehr gutes Gespräch. Aber ja, letztendlich ist es dann ja nichts geworden.
Du kriegst den Kölner aus Köln, aber Köln nicht aus dem Kölner, so in etwa. Wäre auch ungewohnt gewesen, dich im Gladbach-Trikot zu sehen. Aber das soll gar nicht im Gladbach-Bashing hier enden, sondern du hast dich für den FC Schalke entschieden.
Genau.
Und vielleicht muss man das auch nochmal einordnen. Das war ja zu der Zeit einer der besten Fußballclubs in ganz Deutschland.
Ein anderes Schalke als heutzutage, ja.
Hundertprozentig. Ich habe mir den Kader auch da nochmal angeschaut, mit wem du dann zusammengespielt hast. Also wir haben einen Benedikt Höwedes, Joel Matip, Leroy Sané, Leon Goretzka, Klaas-Jan Huntelaar, um nur ein paar wenige zu nennen. Da waren noch ein paar andere große Namen dabei. Du dann mit damals, glaube ich, 21 Jahren kommst dann in diese Kabine auf einmal rein und hast was gedacht?
Ja, geil. Und man muss dazu sagen, so ein Goretzka, Leroy Sané, die waren ja alle jünger als ich.
Auch alles junge Burschen, ja.
Genau, also die hatten da jetzt noch nicht den Namen, aber klar, wenn man die jetzt anschaut, wo die jetzt sind und was die erreicht haben, ist natürlich Wahnsinn. Aber es war schon dann nochmal was anderes. Man hat direkt gemerkt, okay, boah, Schalke international, Top 3 in Deutschland, das ist dann schon nochmal ein anderes Kaliber. Da war man ja enttäuscht, wenn man dann Dritter wurde und hinter Dortmund auf Platz 3 gelandet ist. Aber ja, es war schon nochmal eine ganz andere Wucht. Wenn man dann international spielt, Champions League spielt, wenn dann die Hymne anfängt zu spielen, wenn man da einläuft, das war schon geil, auf jeden Fall. Hatte da sehr unglücklich, anderthalb Jahre, lange verletzt gewesen, neuer Trainer dann gekommen. Da war es für mich auch relativ schnell klar, dass es für mich dann dort nicht mehr weitergeht. Ja, und bin dann nach anderthalb Jahren, habe ich dann das Handtuch geschmissen und habe dann aber tolle Erfahrungen in Mainz gemacht.
Vielleicht mag der eine oder andere ja auch denken, dass man oder dass du im Nachgang kritisch auf Schalke zurückschaust, auf den Wechsel. Ich würde sagen, ich habe es auch mal vorbereitet, weil du bist gerade schnell drüber gegangen über die Champions League. Das sind ja Erfahrungen, die nimmt einem keiner. Lass uns mal gemeinsam jetzt in diese Hymne reinhören und nochmal verbildlichen, wie Christian Clemens da zu einläuft. Das macht in jedem Fußballfan was.
Ja. Hat Spaß gemacht. Definitiv. Das ist schon wieder so lange her. Wahnsinn. Ja. Schön.
Jetzt sag uns nochmal, also mit der Mucke läufst du ein in ein Stadion mit 60.000 Zuschauern. Was passiert da in Kopf und Herz?
Alles. Naja, das ist halt, ne, Champions League ist das Höchste, was du als Fußballer erreichen kannst, sei es mal abgesehen von den Nationalmannschaften, aber ja. Ich glaube nicht, dass ich früher mal dran gedacht habe, dass ich mal Champions League spiele, aber ich glaube, wenn man dann Profi ist, hat man immer das Ziel, sich mit den Besten zu messen. Das durfte ich dann das ein oder andere Mal zum Glück machen. Habe leider die Spiele gegen Real Madrid dann verpasst, verletzt. Aber ja, es ist unbeschreiblich gewesen. Und das Gute ist, es kann mir keiner mehr nehmen. Können auch nicht viele drauf zurückblicken, glaube ich, gerade bei so Vereinen wie dann Schalke. Und also wie gesagt, was dann genau durch den Kopf gegangen ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es war einfach pure Vorfreude dann den Abend davor, wenn man dann schon weiß, man spielt nicht, man ist im Kader. Das ist was Besonderes gewesen.
Hast du eigentlich noch Trikots von solchen besonderen Spielen bei dir im Schrank oder sind die alle getauscht worden?
Nee, die sind schon noch auch zu Hause. Teilweise getauscht auch, aber auch teilweise im Schrank noch zu Hause, ja.
Ihr habt ja zum Beispiel, ich habe jetzt mal gesammelt, gegen wen ihr gespielt habt, Real Madrid hast du verpasst.
Genau.
Ihr habt sonst noch gegen Bukarest, FC Basel und Sporting Lissabon gespielt und als Highlight, und da standest du auch beide Spiele auf dem Platz gegen den FC Chelsea. Ja. Hast du da vielleicht aus den Partien oder vielleicht speziell von Chelsea, gibt es da Trikots, die du im Schrank liegen hast?
Tatsächlich habe ich meinem Bruder einen riesen Gefallen getan damals. Fernando Torres-Fan gewesen. Weiß gar nicht, ob ich es getauscht habe oder mir einfach genommen habe.
Doch, ich bin mir das, sicher.
Clemens 11. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber das Torres-Trikot hat mein Bruder, ja.
Gibt es sonst Trikots aus deiner Karriere, die vielleicht noch einen Ehrenplatz haben bei dir, bei Familienmitgliedern?
Bastian Schweinsteiger auf jeden Fall.
Vom FC Bayern dann, genau. Logischerweise.
Ja, genau. Ansonsten, ich habe tatsächlich mal vor ein paar Wochen da in der Kiste rumgewühlt. Sind schon einige Namen dabei, aber jetzt keiner, große Name, weil ich dann doch eher auch mit Freunden getauscht habe oder mit Leuten, mit denen ich auch irgendwie Berührungspunkte hatte. Aber nee, so Fernando Torres, Bastian Schweinsteiger, die mir jetzt gerade einfallen, sind so die Namen, glaube ich, die da ja ganz oben auf der Liste stehen.
Ich glaube, da gibt es einige, die dich darum beneiden, um diese Trikots. Stamford Bridge dann auch erlebt auf dem Platz. Spürt man das eigentlich, dass in anderen Ländern auch andere Fankulturen herrschen?
Ja, aber ne, jeder, der die Schalke-Fans kennt, ähnlich wie die Köln-Fans, die machen ja fast jedes Auswärtsspiel auch zum Heimspiel. Und in England war es nicht schwierig tatsächlich. Ich glaube allgemein für deutsche Fans da ein Heimspiel draus zu machen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Ich glaube, es ist immer noch, ja, gerade Stamford Bridge, glaube ich, sehr lahm.
Ich glaube, da
kommt,
auch,
ja, da kommt dann, glaube ich, mal so ein Oh, und ein Torfeld wird geklatscht. Ja, das ist schon in Deutschland besonders, das muss man schon sagen. Aber ja, wie gesagt, durch den Auswärtssupport war es dann eigentlich ein Heimspiel. Und ja, da hast du aber recht, was du sagst. England ist schon sehr, sehr mau. Also, was ich jetzt mitgekriegt habe.
Ich war auch in London damals, als ihr dann auf dem Platz standet, als Cordoba geknipst hat. Mhm. Und das ist schon auch eine andere Kultur, dadurch, dass sie ja auf den Rängen kein Bier trinken dürfen, kommen die ja 5 bis 10 Minuten nach Anpfiff, gehen dann wieder 5 Minuten vor Halbzeitpfiff und so. Und dadurch netto sehen die dann auch schon viel weniger. Und also wenn die mal ins Singen kommen, dann ist das ja sehr melodisch. Oh, das kostet.
Ach Mist.
Hier klingelt das Telefon von Christian Clemens live in der Aufnahme.
Shit.
Was würde das in der Mannschaftskasse kosten?
Während der Teamsitzung?
Ja.
Kommt drauf an, ne? Also bei Köln hätte es ein bisschen mehr gekostet, bei Düren jetzt nicht so viel, aber es kostet auf jeden Fall.
Kostet. Ich habe da immer im Kopf, wer war das denn nochmal? David Alaba ist in der Pressekonferenz vom FC Bayern und es klingelt bei dem damaligen Präsidenten vom FC Bayern das Telefon mittendrin und dann Alaba unterbricht sich selbst und sagt, das kostet, Herr Präsident.
Okay.
Seitdem habe ich immer diesen Satz im Kopf.
Wir wollen als Mannschaft auflaufen und das kostet, Herr Präsident.
Dann lass uns gerne noch auf eine Sache schauen, weil typischerweise auch wir sprechen jetzt über diese Erfahrungen, die du da gemacht hast. Du hast Champions League gespielt, du hast mit besagten großen Spielern in einem Team gezockt. Aber was man mal ganz schnell vergisst, da ist immer noch ein Mensch hinter, der mit dir zum ersten Mal von zu Hause weggezogen ist. Von Köln weg jetzt nicht massig weit weg, aber dennoch das erste Mal aus der Heimatstadt Köln raus. Hat dich das irgendwie beschäftigt in der Zeit oder ist das kein Thema gewesen?
Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich habe mich dann letztendlich, glaube ich, auch bewusst für Vereine entschieden, die nicht so weit weg waren, ausgeschlossen Polen jetzt.
Ja.
Ich war schon oft in Köln. Also ich hatte hier damals auch ein kleines Bungalow gekauft, das darf ich gar nicht sagen, aber tatsächlich ein Jahr in Düsseldorf dann gelebt.
In der Schalke-Zeit.
Genau, konnte es dann aber auch nicht mehr länger aushalten, bin dann nach Oberhausen gezogen, weil auch die Fahrerei dann doch ein bisschen zu viel war dann, wenn abends morgens Training war, diese Kombi. Aber ja, ich war schon 3-4 Mal die Woche in Köln, auch zu Schalke-Zeiten tatsächlich, ja. Deswegen ganz raus war ich eigentlich nie, außer zu Polen-Zeiten.
Und dann hauptsächlich mit Freunden und Familie Zeit verbracht? Oder warum, was war dir hier an Köln wichtig?
Köln halt, ne? Ich glaube, jeder, der es kennt, dieses Gefühl, einfach nach Hause zu kommen, in die Stadt zu kommen. Ja, es war für mich auch damals schon einfach ein geiles Gefühl. Und ja, wie gesagt, ich hatte hier mein Häuschen damals. Und ja, die Wohnungen dann in Düsseldorf oder Oberhausen waren dann nur so, ja, Zwischenstation, sage ich jetzt mal, so hart gesagt. Aber heimisch habe ich mich nur in Köln gefühlt.
Dann bist du im Winter 2015 dann nach Mainz weitergezogen zum FSV. Genau. Da konntest du jetzt logischerweise nicht weiter in Köln bleiben, oder?
Ein bisschen weiter war, aber doch, auch Wochenende und sowas habe ich dann schon versucht, nach Köln zu kommen.
Wie blickst du auf die Mainzer Zeit zurück?
Na, nur positiv. Also, ich bin ja auch eigentlich damals nur gewechselt, weil der FC angeklopft hat, weil sich auch damals der Marcel Risse dann leider schwer verletzt hatte. Es lief gut in Mainz. Wir haben uns da ja auch für Europa qualifiziert dann in meiner zweiten Saison. Ich durfte da auch ein paar Europa-League-Spiele machen. Ich glaube, für einen anderen Verein hätte ich das da nicht aufgegeben tatsächlich. Es war dann wirklich nur, weil der FC angerufen hat, weil die ja da auch sehr, sehr gut performt haben zu der Zeit. Und ja, wie gesagt, ich glaube, für einen anderen Verein hätte ich Mainz nicht aufgegeben damals.
Auch da hast du dich für einen Winterwechsel entschieden? Hat dir das irgendwie mehr Spaß im Januar
gemacht? Ja, ich weiß auch nicht warum, aber es war einfach so, ne?
Ja. Das fand ich auch interessant, dass du wirklich gesagt hast, ich wäre in Mainz geblieben, wenn ich der FC angerufen hatte. Ja. Wer hat denn dich angerufen und was hat er gesagt?
Es war ja damals Jörg Schmadtke und Peter Stöger, genau.
Ja.
Genau, kam dann über den Berater, haben uns dann bei meinem Bruder in der Wohnung tatsächlich getroffen. Ist, glaube ich, auch selten.
Mhm.
Aber hatten da ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und ich glaube auch ohne das Gespräch, ich hätte blind unterschrieben. Also, wenn der FC dann nochmal anruft, da war es für mich nicht schwierig. Auch wenn ich wirklich sehr, sehr gerne in Mainz gespielt habe, auch sehr, sehr geile Kollegen kennengelernt habe damals. Wir ein sehr, sehr geiles Team hatten. War es dann für mich doch relativ schnell klar, dass ich den Schritt zurück nach Köln machen möchte.
Dann hast du nochmal 4 Jahre für uns gespielt. Was ist so deine Gefühle, Gedanken zu der Zeit, zur zweiten Periode beim FC?
Ja, am Anfang ziemlich schwierig. Glaube ich, in der Europa-League-Saison dann hatte ich einen sehr, sehr schwierigen Stand.
Mhm. In der Quali-Saison oder in der?
In der Europa-League-Saison selber. Mhm. Genau, ja. In der, wo wir uns qualifiziert haben, war es, glaube ich, egal.
da lief es bei allen.
Genau, sozusagen. Nee, aber ich hatte einen schwierigen Stand, weil ich auch nicht performt habe, weil es auch nicht einfach ist dann vom Kopf. Es wird viel von dir erwartet, ein Rückkehrer, so, ne? Hatte da eine schwierige Zeit in der Saison, in der wir dann auch mit der kleine Europa-League-Saison, ja. Genau. Wurde dann als Sündenbock ausgesucht. War sehr, sehr schwierig für mich, bin ich auch ehrlich. Hab mir auch offen zugeben, professionelle Hilfe gesucht tatsächlich.
Mhm.
Weil das natürlich nicht an einem vorbeigeht. Klar, du wirst zu Hause aufgefangen, meine Frau hat mich immer unterstützt, meine Familie war für mich da. Aber wenn du dann zu Hause auch von den eigenen Fans ausgepfiffen wirst, ist es nie einfach. Waren jetzt nicht alle, aber ein paar. Mhm. Ne? Das war ein sehr, sehr schwieriges Jahr für mich. Glaube aber, bin dann in der zweiten Liga stärker zurückgekommen, als mancher geglaubt hat. Hab da sehr, sehr stark performt. Leider durch dann 2 etwas schwierigere Verletzungen auch wieder zurückgeworfen worden. Ja, und das Ende vom Lied kennt, glaube ich, jeder. Natürlich war es einerseits Weltklasse wieder für den FC zu spielen, andererseits wurde noch viel erwartet von mir, konnte den Erwartungen dann gerade in der Euroleague-Saison nicht gerecht werden. Das hat man mir dann auch gezeigt. Jetzt rückblickend, auch ob es jetzt zu Recht war oder nicht, dass ich dann im eigenen Stein ausgepfiffen wurde, sei mal dahingestellt. Aber, also, dass ich jetzt den Wechsel zurück zum FC bereut habe, auf keinen Fall.
Lass uns gerne auch noch über diese Verletzung sprechen, weil das ja auch ein großes Thema für den Kopf ist. Wenn du sagst, du hast ja auch Unterstützung gesucht, was war so der Weg daraus oder was hat dir geholfen wieder zu alter Stärke oder wahrscheinlich auch in erster Linie zum Glauben an sich selber zurückzukehren?
Ja, Familie, Freunde und einfach weitermachen ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Es bringt jetzt nichts. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, Talent allein reicht nicht, du musst arbeiten, genauso musst du auch arbeiten, wenn es nicht läuft. Dann machst du halt mal einen Meter mehr, dann machst du mal, weiß ich nicht, einen Torschuss mehr. Ich glaube, das war der Weg, wie ich dann zurückgefunden habe, zweiter Stärke. Muss auch dazu sagen, ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis dann in der zweiten Liga zum Trainer, zum Markus Anfang, der auch direkt von Anfang an gesagt hat, ey, vergiss das letzte Jahr, du bist mein Mann, ich setze komplett auf dich. Das darf man auch nie unterschätzen, wie wichtig das ist, dass man da vom Trainer das absolute Vertrauen hat. Und das war so gegeben. Und ich glaube auch innerhalb der Mannschaft hatte ich ein gutes Standing dann. Wir haben auch viele neue gekriegt. Mit denen habe ich mich auch alle super verstanden. Und ich glaube, das war so mit das Wichtigste. Wie gesagt, Familie, Freunde, die mich dann aufgefangen haben, immer wieder mehr machen, auch wenn es nicht läuft. Und halt das Vertrauen vom Trainer zu spüren.
Hashtag immer weiter.
Genau, du kennst den, ne?
Ich habe es gesehen, es sind nahezu unter jedem Instagram-Post
steht. Ja, ist ja so. Also ich glaube, das ist auch so ein Cristiano Ronaldo oder weiß ich nicht, wie sie alle heißen, die Topstars. Die gewinnen eine Saison und machen trotzdem weiter und ruhen sich darauf aus, ne? Ich glaube, genauso muss es auch angehen, wenn es dann mal nicht läuft. Muss immer weitermachen, weil die Karriere ist nicht lang. Muss das Beste versuchen rauszuholen, auch wenn es mal nicht läuft. Und so bin ich das dann angegangen.
Das ist ja aber schon auch eine Mühle, in der man dann ist, ne? Also du bist wirklich immer von Spieltag zu Spieltag. Ich könnte mir vorstellen, da bleibt manchmal gar nicht die Zeit, mal zurückzuschauen und sich auf die Schulter zu klopfen. So sehr ich dieses immer weiter schätze und das für sehr wichtig halte, ist es natürlich manchmal auch, hast du eigentlich überhaupt in dem Rausch von Profifußball realisiert, was du auch alles erreicht hast?
Ja, das wurde mir auch tatsächlich erst so jetzt nach der Karriere bewusst, weil während der Karriere ist man halt in so einer Bubble gefangen, man hängt nur mit Fußballern ab, die alle dasselbe erreicht haben. Sag ich jetzt mal, aber wenn du da mal rauskommst, damit dich mit Menschen unterhältst, die das halt nicht geschafft haben, dann wird dir erst bewusst, boah, krass, du hast da schon was erreicht. Also du bist schon einer der wenigen, die Bundesliga, Champions League und was auch immer gespielt haben. Das weiß man, glaube ich, während der Karriere gar nicht wertzuschätzen tatsächlich. Weil, wie gesagt, man ist in der Bubble, man hat Spieltag, 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 mal gewinnt man, mal verliert man, mal wird mal gefeiert, dann wird man ausgepfiffen. Und dann kann man das gar nicht so realisieren. Und das ist so einer der Punkte, den ich auch versuche, dann der neuen Generation mitzugeben, das einfach mehr zu genießen. Zu genießen, was man da erreicht hat eigentlich. Es gibt so viele Menschen da draußen, so viele Kinder, die wollen alle das. Und es schafft halt nicht jeder. Ist nur ein Mühe, gell? Ist nur ein weiß ich, wie viel Prozent von denen das schaffen dann letzten Endes. Und das wurde mir krass bewusst, nachdem ich aus diesem Fußballgeschäft rausgekommen bin.
Das ist Großes, was du geleistet hast. Und auch das geht mir manchmal zu sehr verloren. Du hast es gerade ganz schön bildlich beschrieben, wenn du dann als Rückkehrer wieder nach Köln kommst, da sind große Erwartungen, da wird sogar gepfiffen. Du hast 144 Bundesligaspiele gemacht, du hast 4 Champions-League-Spiele gemacht, 6 Euroleague-Spiele, viele, viele weitere Profispiele in anderen Ligen noch dazu. Das ist was, was nicht jeder erreicht und ist deshalb auch sehr, sehr hoch zu schätzen, weil so ein roter Faden durch deine Karriere leider auch immer wieder Verletzungen waren. Besonders könnte ich mir vorstellen, dass dann der Kreuzbandriss im Aufstiegsjahr so die schwerste Verletzung war. Nicht nur von Verletzungsgrad, sondern vor allen Dingen auch für dich, für deinen Kopf, nehme ich mal an. Ne?
Ja, definitiv. Das habe ich ja gerade auch schon gesagt, es war eine Saison mit Markus Anfang auch, wir sind aufgestiegen, ein Spieltag, nachdem ich mich verletzt habe, war leider nicht dabei, konnte leider nicht auf dem Platz erleben, aber die Jungs haben mich angerufen danach. Da ist alles ein bisschen blöd gelaufen auch danach, ne? Der Achim Bayer-Lorz ist ja dann gekommen, unter dem habe ich gar nicht trainiert, ist halt auch krass, wenn man sich das mal vorstellt, der war ja nach 3-4 Monaten wieder weg, kein Training unter ihm gemacht und mit einem neuen Trainer und Sportvorstand gab es dann die ein oder anderen Probleme, wo es dann auch menschlich nicht gepasst hat. Ich deswegen, glaube ich, auch keine faire Chance mehr bekommen habe. Habe ich auch schon öfters gesagt. Das ist einfach so. Und ist die Zeit beim FC leider ein bisschen schwierig zu Ende gegangen für mich.
Trotzdem hast du gesagt, dass du das nicht auf den Verein beziehst. Also das hat jetzt dem FC-Fan Krille keinen Schaden getan.
Nee, das wäre ja auch fatal, wenn das jetzt an zwei Menschen festzumachen ist, dass ich jetzt kein großer FC-Fan mehr bin. Also das hat damit nichts zu tun gehabt.
Erzähl uns nochmal von dem Moment, wo ihr in Fürth aufgestiegen seid. Für dich sicherlich super, super bitter, da wirklich einen Spieltag vorher sich zu verletzen. In Darmstadt war das oder gegen Darmstadt? Zu Hause gegen Darmstadt. Da haben die Jungs dich aber trotzdem im Kreis noch per FaceTime angerufen. ja, kann ich mir vorstellen, dass das viel bedeutet. Und ich könnte mir vorstellen, dass einer der Initiatoren dieses Anrufs Raphael Sichos war.
Sichos, genau.
Sichos,
Donald Drexler, genau.
Die so deine Gang, deine besten genau. Jungs waren. Und ich habe über einen Kollegen den Rafa mal kontaktiert.
Okay.
Und der hat uns netterweise eine Frage geschickt. Ganz knapp eben vor Aufnahmebeginn. Okay. Deswegen, ich habe ehrlich gesagt die Frage selber noch nicht gehört. Ich lasse mich mal mit dir gemeinsam überraschen.
Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Krille, grüße dich, mein Lieber. Hier ist dein ehemaliger Lieblingsmitspieler. Und ja, ich glaube, du erinnerst dich noch sehr gut an die Zeit, die wir zusammen beim FC verbracht haben, als wir ganz souverän wieder in die Bundesliga aufgestiegen sind. Aber ich würde mich freuen, wenn du den Zuschauern beantworten könntest, wer eigentlich bei diesen unzähligen Mario Kart Sessions, die wir hatten, auf Auswärtsfahrten oder im Trainingslager, oder ja, auch zu Hause, wer da eigentlich der beste Fahrer war. Ich glaube, die Zuschauer würde es sehr interessieren. War es Louis Schaub? War es Domme Drexler? War es Christian Clemens? Oder war es doch Raphael Sichos? Und sei bitte ehrlich, okay? Weil wir beide wissen die Antwort.
Ah, schön. Ja, das war ein großer Fight immer gewesen, Mario Kart. Ich weiß, hast du wahrscheinlich auch schon mal gespielt?
Ja, selbstverständlich.
Ja, das haben wir wirklich durchgesüchtelt auf jeder Auswärtsfahrt im Hotel. Aber ganz klare Antwort, ich war der Beste. Ich glaube, das weiß er auch. Ich weiß es nicht, warum er da sagt. Irgendwie.
Du solltest so ja ehrlich
dem,
sein.
So mit dem Hinweis, ja, ich war der Beste. Aber nee, ich war da schon weit oben dabei, auf jeden Fall, ja.
Was vermisst du an deiner aktiven Zeit am meisten?
Ist sowas.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, dass einfach die Kabine mit den Jungs zusammen, die Auswärtsfahrten, auch wenn es manche Fahrten gab, die man sich hätte sparen können. Aber nee, einfach dieses Miteinander, weil du siehst, glaube ich, die Jungs mehr als die eigene Familie dann teilweise. Aber ja, wenn das halt klar, abgesehen ist vom Fußballerisch, wenn du da ins Stadion einläufst, das gehört natürlich auch dazu. Das ist auch so ein Punkt, den ich sehr, sehr vermisse, aber einfach dieses Beisammensein, Quatsch machen, Auswärtsfahrten, vorm Spiel, nach dem Spiel feiern zusammen. Das sind so Sachen, ja, die ich da schon sehr, sehr vermisse, ja.
Ich habe auch unseren Fans oder wir haben unseren Fans auch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen an dich. Da haben wir bei Instagram aufgerufen und ich fand's ganz witzig, dass Jakob.5326 gar nicht lang drum rum geredet hat und die Frage groß ausgeschmückt hat, sondern er schreibt einfach nur Lieblingsmoment, Fragezeichen. Und genauso ungefiltert will ich das einfach mal an dich weitergeben. Lieblingsmoment.
Erstes Tor für den 1. FC Köln.
Von der gesamten Karriere oder von deiner Zeit beim 1. FC Köln?
Gesamte Karriere. Also wenn ich mich, also es gab viele schöne Momente, ne? Ja. So ist es nicht. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, mein erstes Tor in der Bundesliga.
Warum?
Ja, weil es einfach besonders war, habe ich ja eben schon gesagt. Es war, ich glaube, spät in der zweiten Halbzeit, Heimspiel, ausverkauftes Haus, vor der Südkurve, 1-0.
Siegtreffer.
Siegtreffer dann am Ende. Ich habe auch noch den Ball zu Hause tatsächlich. Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, definitiv erstes Tor. Auch wenn es viele weitere schöne Momente gab, erst Champions League-Spiel, erst Bundesligaspiel generell, Europa League-Einzug, FC Mainz, Aufstieg, FC. Also da gab es schon einige, weil bei mir war es halt auch so, ich habe nie irgendwie eine normale Saison gehabt, wo es mal langweilig war, sondern entweder es ging hoch oder runter. Aber ja, so, wenn ich mich entscheiden müsste, entscheide ich jetzt für einen Moment, würde ich sagen, das erste Tor in der Bundesliga für meinen 1. FC Köln.
Ganz kurz nur, weil du gerade den Ball angesprochen hast. Das finde ich ungewöhnlich. Manche oder viele haben ja Trikots zu Hause. Jetzt hast du noch einen Ball. Gibt es noch ein anderes Artefakt zwischen den beiden, was du irgendwie mal abgezogen hast aus dem Fußballkosmos?
Ja, ich habe viele Bälle zu Hause.
Echt?
Das, ja, auch alte Trainingsklamotten und sowas habe ich gestern tatsächlich mal aussortiert, weil sie mir nicht mehr passen. Ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit das war, FC Ulsport, also ich glaube schon noch in meiner zweiten,
ja,
meiner zweiten Station, genau. Aber ja, so jetzt wird es aber mehr und mehr weniger, aber ich habe da schon einiges zu Hause rumliegen gehabt, ja, was ich mir nochmal gegönnt habe, sage ich mal so.
Wenn ich an dich und deine Karriere denke, dann habe ich vor allen Dingen zwei Momente vor Augen, an die du dich sicherlich auch noch gut erinnern möchtest, oder tust. Mhm. Das erste ist eins der Tore gegen den FC Bayern München, wo der FC 0-2 zurücklag daheim und dann das Spiel noch gedreht hat.
Ja, das war auch wild.
Da hast du die Aufholjagd eingeleitet mit dem 1-2. Hast du auch noch Erinnerungen gute an dieses Spiel?
Ja, also da muss ich auch ehrlich sagen, das habe ich mir öfters auch im Nachhinein angeschaut, auch heutzutage noch. Weiß ich noch ganz genau, Christian Eichner einen sensationellen Pass gespielt. Auch wieder mit dem linken Fuß das Tor gemacht dann am Ende des Tages. Und ja, dann noch 3-2 gewonnen, zweimal Novakovic. Ja, ich glaube, es war selten so laut in dem Stadion dann am Ende, auch wenn es oft laut ist. Aber ja, das habe ich jetzt gerade vielleicht vergessen, jetzt auf einzelne Spiele einzugehen. Aber genau, ich glaube, der zweite Moment ist auch die direkt verwandelte Ecke, nehme ich an. Ja, genau. Da werde ich auch noch öfters drauf angesprochen tatsächlich. Ich sage natürlich immer, ich habe das trainiert, ich wollte das genau so. Aber ja, das ist natürlich so ein Tor gewesen. Das bleibt, glaube ich, dem einen oder anderen auch länger in Erinnerung.
Das wäre Moment Nummer zwei. Und da sage ich auch ehrlich, als ich so im Vorhinein erzählt habe, dass du vorbeikommst, alle sprechen von diesem Tor. Und wir haben eine Regel in dem Podcast. Deswegen traditionell stellt der letzte Podcast-Gast dem aktuellen eine Frage. Und dieser Moment deckt sich mit Lugatti und Nein, die letzte Folge da waren. Hören wir auch mal rein.
Jo, was geht? Hier sind Lugardi und Nein. Wir sind gerade im Studio. Wir waren letztens auch beim FC Köln Podcast und wir haben eine Frage an dich, lieber Christian. Lugardi, willst du dich stellen?
Ja, bitte. Und zwar, als du damals gegen Freiburg das Eckentor geschossen hast. Erstens, wie hast du dich dabei gefühlt? Und zweitens, war das Absicht oder war das Zufall?
Boah, das war eine geile Frage. Ey, das war nice. Jo, liebe Grüße. Shoutouts gehen raus.
Bester Mann.
Haut rein, Leute.
Ja, habe ich ja gerade eigentlich schon beantwortet, aber nee, ja, als der Ball an ihn reingefallen ist, ich konnte es auch selber gar nicht irgendwie glauben, weil das passiert ja schon nicht oft. Ja, ob es gewollt war oder nicht, klar spielt da auch immer eine Menge Glück mit, weil ich glaube, ja, der Torhüter sieht da nicht glücklich aus, auch der Spieler am langen Pfosten, aber die Intention war schon da, den da irgendwie hinzubringen. Das auf jeden Fall. Dass er dann letztendlich reingegangen ist, ja, da gehören mehrere Faktoren zu, aber ja, wie ich gerade gesagt habe, ich wollte den Ball schon da in die Richtung schlagen und dass er dann halt im Tor landet. War natürlich schön für mich, ja.
Ich habe auch noch genau deinen Jubel vor Augen, ja. Du auch.
Ja, Timo Horn, ne?
Timo Horn, den
Schingel laufen.
Du bist genau einmal zur Bank gelaufen, ich meine sogar noch davor, dass du so...
So überrascht, ja, so genau.
Überrascht,
also,
guckst
ja,
und die Zunge
genau.
rausstreckst.
Ja, genau. Ja, die Zunge, das habe ich öfters gehabt, auch beim Laufen, warum auch immer. Aber ja, genau.
Ja, also das ist einer der Momente, die, glaube ich, vor allen Dingen bei so unserer Generation hängen geblieben ist.
Ja, ist auch so einer der Momente, wie gesagt, da werde ich öfters tatsächlich drauf angesprochen. Und die Frage kommt natürlich dann auch immer, was Glück oder was geplant. Aber jeder, der den Podcast jetzt hört, es war geplant.
Hundertprozentig. Bester Mario Kart-Spieler und bester Eckenschütze.
So ist es.
All time. bevor wir Richtung Ende kommen, ordnen wir vielleicht noch ein, was ich gerade eben schon angerissen habe, dass deine aktive Fußballerkarriere zumindest im 11 gegen 11 Bereich ist, vorbei ist. Dann nach der Station in Darmstadt hast du nochmal Lechia Danzig mitgenommen und auch den ersten FC Düren in der Regionalliga. Jetzt hast du vor mehr oder weniger ziemlich genau einem Jahr gesagt, na, ein bisschen weniger, dass es das erstmal für dich war. Wie erging es dir so nach der Entscheidung? Weil das ist ja dann jetzt logischerweise 25 Jahre dein Leben gewesen. Mhm. Und jetzt ist es ein harter Cut, zumindest mal die Eigenliga ausgeklammert.
Ja, dazu muss ich sagen, es war bei mir halt so ein schleichender Prozess. Weil man muss auch ehrlich sagen, Regionalliga und ne, erste, zweite Liga ist dann schon noch was anderes. Da dann jeden Tag die Motivation zu haben, zum Training zu fahren, weil der Aufwand war genau derselbe. Mhm. Deswegen war es mir schon klar, dass es irgendwann zu Ende sein wird, dass es nicht mehr lange geht. Ich glaube, wäre es dann jetzt wie beim FC gewesen, wo dann nach dem letzten Spiel dann, jetzt ist vorbei. Ich glaube, das wäre sehr, sehr hart gewesen für mich. Mhm. Aber ja, jetzt ohne da irgendwen auf den Schlips zu treten, aber die Zeit in Polen, die war schon sehr, sehr schwierig für mich, wo ich dann auch ein bisschen die Lust verloren habe am Fußball. Düren habe ich dann noch mitgenommen, auch für mich super Verein gewesen, super Adresse, super Menschen kennengelernt. hatten auch eine geile Truppe. Es hat auch Spaß gemacht, aber trotzdem da dann letztendlich, ja, sich so zu motivieren, dass man da nochmal alles raushaut, war dann nicht mehr gegeben. Und dann ja, kam es auch vom Verein aus, dass die dann ja, mit mir nochmal sprechen wollten, wie es denn aussieht. Und dann habe ich dann von mir aus gesagt, wisst ihr was, komm, dann lassen wir es ganz einfach. Ich beende das jetzt hier, weil wenn wir das so machen, wie ihr wollt, das fühle ich einfach nicht mehr. Und deswegen muss ich sagen, war ich dann auch ein bisschen erleichtert, sogar, dass es dann vorbei war. Aber natürlich, es fehlt mir. Ich bin ja noch jung, ich bin fit. Ich glaube schon, wenn ich den Weg damals auch vor Polen, wenn ich da den Weg weitergegangen wäre, wenn ich da das ein oder andere schon gemacht hätte, auch hier in Deutschland in der zweiten oder dritten Liga, da würde ich jetzt immer noch spielen. So ist es nicht, aber ja, jetzt mit meinen 33 Jahren bin ich auch noch nicht der Älteste. Es wäre vielleicht auch schon noch ein paar Jährchen gegangen. Aber ja, ich bin trotzdem sehr, sehr froh, so wie es jetzt ist. Ich hatte viel Zeit, konnte viel Zeit jetzt mit der Familie verbringen, mit meinen zwei Kindern. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, beim Großen und Ganzen, klar, würde ich jetzt lügen, wenn mir das überhaupt nicht fehlt. Gerade bei dem Verein, wo ich dann gespielt habe, diese Emotion, diese Leidenschaft. Aber ja, dafür jetzt als Fan.
Wir sehen dich immer mal wieder auch im Stadion und freuen uns, dass du dem FC weiterhin so verbunden bist. Und ich glaube, das zeigt sich dann auch, dass, um den Bogen zurückzuspannen, jeder FC-Fan es einfach ja, feiert, wenn ein sogar gebürtiger Kölner ein FC-Fan es dann auch schafft, von der eigenen Jugend bis in die ja, erste Liga mit dem ersten FC Köln. Deswegen schön, dass du dem FC immer noch so verbunden bist. Und zum Abschluss dieses Podcasts haben wir eine letzte Rubrik.
Okay.
90 plus 3. Die Nachspielzeit.
Jetzt gibt's nochmal zum Abschluss drei Fragen obendrauf, die auch jeder Gast hier gleichermaßen beantwortet. Mhm. Die erste Frage ist relativ simpel. Was machst du heute noch so? Wie sieht der Plan für den restlichen Tag aus und vielleicht auch für das restliche Leben, hätte ich beinahe gesagt. Was machst du heute noch so?
Ich werde später die Kinder vom Kindergarten abholen und dann entscheiden die, was abgeht.
Typischerweise gibt es da irgendwie ein...
Ja, bei meinem Großen jetzt, vor allem bei dem Wetter, wird es wahrscheinlich auf Fußballspielen hinauslaufen. Und bei der Kleinen, ja, da kümmert sich dann die Mama drum.
Wird da also auch noch mal ein talentierter Clemens für die Nachwuchsakademie herangezogen?
Ja, Linksfuß ist schon mal gut. Aber ja, ich glaube, er kann schon sehr, sehr gut gegen den Ball treten, ja.
Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Ja, gut, dass du fragst. Mach auch direkt mal ein bisschen Werbung hier für mich. Ich werde jetzt der neuen Generation versuchen, das weiterzugeben, was ich alles gelernt habe. Sei es auf dem Platz, außerhalb vom Platz, was das Mentale angeht. Ja, habe ich da jetzt eine Akademie aufgebaut, die ich erstmal selber führen werde, wo ich auch noch eine andere Firma als Partner habe, wo wir versuchen wollen, einfach ja, jungen Spielern zu helfen, sich zu entwickeln, fußballerisch, athletisch, menschlich, die auf ja, ein neues Level zu bringen, dass die vielleicht schon auch irgendwann ja, das erleben dürfen, was ich erlebt habe. Und genau, da versuche ich dann halt meine Werte weiterzugeben.
Wo können wir das verfolgen? Wo müssen wir anknüpfen?
Hauptsächlich Instagram natürlich.
Okay, dann verfolgt gerne, was Krille 17 und seine neue Akademie, nennst du es Akademie, was ihr da so vorhabt?
Ja, ist ein großer Begriff, weil ich bin halt gerade noch alleine, aber früher oder später soll das dann schon so sein, dass wir mehrere Leute sind. Und wie gesagt, ich habe noch einen Partner, der hat auch zwei, drei Leute an der Hand. Wo halt auch eher Torwarttraining auch abgedeckt wird und Consulting und sowas. Aber wie gesagt, das früher oder später wird das alles öffentlich gemacht, bekannt gegeben. Da kann sich jeder sehr gerne mal ein eigenes Bild von machen.
Dann lasst euch zeigen, wie Liegestütze von Christian Clemens funktionieren.
Das Wichtigste.
Der muss es wissen. Die Abschlussfrage dieses Podcasts lautet: Was ist für dich der erste FC Köln?
Alles. Liebe, Leidenschaft, Heimat. Stolz. Ja, habe ich was vergessen?
Hört sich schon mal erstmal
ja.
Gut an.
Ja, alles. Einfach alles.
Dann würde ich sagen, mit diesen Worten beenden wir den heutigen Podcast. Krille, vielen, vielen Dank, dass du
Danke für die Einladung. Es war meine Ehre.
Hat mir auch Spaß gemacht. Mach Idiot.
Mach Idiot. Bis zum nächsten Mal.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf